Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir haben eine erste Endtabelle, und zwar die Gruppe A. Die sind durch mit ihren Spielen, und darüber möchte ich sprechen mit Stefan Rommel, dem @Knallgöber bei Twitter. Stefan, hallo.
Hallo, guten Tag.
Schön, dich mal wieder hier begrüßen zu können. Lass uns über die Gruppe A sprechen. Die ist durch. Und Frankreich ist Tabellenerster. Wer hätte das erwartet?
Ja, kein Mensch wahrscheinlich.
Ja, wobei die Art und Weise durchaus, da kann man ganz gut drüber reden, auch über das 0:0 gegen die Schweiz, jetzt am Sonntagabend. Die Franzosen sind mit 5 Änderungen ins Spiel gegangen. Wobei 2 Änderungen würde ich nur als halbe Änderung bezeichnen. Das waren Spieler, die vorher eine Pause bekommen haben. Caballé, Sissoko mit dabei, Gignac und außerdem dann Pogba und Griezmann. Wie fandst du denn das umgestellte Frankreich?
Ja, vorweg muss man schon dazu sagen, dass es natürlich immer eine schwierige Sache werden kann für einen Trainer, sowas zu vollziehen. Erstens kann das Spiel selber natürlich schief gehen und die können jetzt nicht gewinnen, beziehungsweise den Punkt holen, den sie brauchen und dann Erster werden, sondern dann vielleicht sogar verlieren und Zweiter werden. Dann schreien alle, was das denn jetzt sollte. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man den Leuten, die nachher noch wichtig werden können, auch das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind, wenn sie dann auch Spielzeiten bekommen. Mhm. Erstens und zweitens lässt man sich damit natürlich auch nicht so wirklich in die Karten schauen in dem Spiel, dass man in der Konstellation ja quasi in Anführungszeichen nur noch unentschieden spielen musste. Und dann auch zu gucken, welche Option habe ich denn jetzt wirklich noch, um meine Startelf für dieses, wie schon oft erwähnt, ja zweigeteilt eingestuftes Turnier zu finden. Mhm. Insofern muss man jetzt natürlich sagen, unentschieden reicht, Platz 1 reicht, neue Optionen ausprobiert, gesehen, was die Spieler zu leisten imstande sind, dass sie alle da sind oder ob sie alle voll da sind. Eigentlich jetzt so im Nachhinein war das eine ganz okay Lösung, wobei finde ich schon immer noch ein paar Fragezeichen bleiben bei Frankreich. Was unter anderem auch damit zu tun haben könnte, dass sie halt offenbar immer noch nicht ihre Stamm, die Elf gefunden haben, mit der sie dann jetzt wirklich auch die K.O.-Spiele angehen wollen.
Mhm. Aber hätte dich da jetzt in dem Spiel gegen die Schweiz einer von den Neulingen so überzeugt, dass du sagst, den würde ich im Achtelfinale reinschmeißen?
Also wenn du jetzt Pogba als Neuling nimmst, dann finde ich schon, dass er sich jetzt deutlich gesteigert hat im Vergleich zum ersten Spiel. Mhm. Und dass er halt dieses Momente mitbringt, die dann tatsächlich auch die ja immer noch verhältnismäßig verhaltenen Fans so mitreißen können. Also der hatte jetzt mal abgesehen von seinen Abschlussaktionen gestern dieses eine Ding, wie er die Chance von Griezmann quasi sich rausarbeitet, gegen 4 Spieler, wo er 2 einfach über den Haufen rennt sozusagen und dann, obwohl er schon im Fallen ist, den Ball aber immer noch so kontrolliert weiterspitzelt. Das sind halt Sachen, die sind sensationell, finde ich. Und das reißt dann auch die Leute so mit und auch die Mannschaft irgendwie. Also der ist halt echt eine Gewalt, der Typ. Und man hat schon gesehen, dass was so eine Mannschaft an dem haben könnte. Also der ist für mich absolut gesetzt jetzt in den K.O.-Spielen. Und gestern fand ich auch so vergleichbar ein bisschen damit, was die Wucht und die Dynamik anbelangt, den Sissoko ziemlich gut, aber das weiß man jetzt natürlich nicht, was dann, also erstens, wie der Gegner heißt und zweitens, was dann wirklich geplant ist, aber vielleicht würden einige jetzt auch sagen, die Spieler sind sich dann wieder zu ähnlich in dem Bereich des Spielfelds, das ist dann auch wieder nicht gut, aber also wenn ich jetzt einen raussuchen müsste, wäre es Pogba und die anderen haben aber, wie gesagt, auch gezeigt, dass sie jederzeit da sind und sofort helfen könnten.
Mhm. Also bei Pogba hatte ich so ein bisschen den Eindruck, bei dem war der Tank dann irgendwann so leer. Also in überragende erste 20, 30 Minuten. Allein 3 große Chancen von ihm, inklusive eines Lattenstoßes, den Jan Sommer nie im Leben gehalten hätte. Da hat er im Prinzip sich auch schon aufgegeben, hat gar nicht mehr versucht zu fliegen. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das über 90 Minuten trägt. Sissoko hatte halt diese wahnsinnige Kontergelegenheit, wo er einfach allein mit einem gewonnenen Zweikampf und viel Tempo über den rechten Flügel kommt, dann noch die Flanke auf Payet schlägt und Payet auch nicht Vollspann draufhaut, sondern ihn versucht quasi mit der Innenseite zu platzieren. Das hätte auch bis um wenige Zentimeter an der Unterkante der Latte auch geklappt. Ich fand noch Caballé ganz gut. Also Conte war jetzt auch nicht ein Schwachpunkt in den ersten beiden Spielen. Allerdings hätte ich den jetzt auch nicht so stark eingeschätzt, den Caballé.
Ja, also wie wir es gerade schon ja kurz besprochen hatten, die haben einfach unglaublich viele Spieler, die ein sehr hohes Niveau spielen können und offenbar auch quasi zu jedem Zeitpunkt und ohne große Vorlaufzeit. Also die brauchen jetzt nicht drei Vorrundenspiele, um dann danach voll da zu sein, so scheint es zumindest, sondern in dem Bereich sind die halt famos aufgestellt. Ich bin aber immer noch nicht ganz sicher, ob die Franzosen als Mannschaft so weit sind, dass es für das ganz große Ding reicht. Also die Einzelspieler sind absolut fantastisch, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da irgendwas fehlt da. So okay. Im Miteinander.
Ja, schwierig zu benennen, ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt gegen die Schweiz besser, wobei wir an der Stelle dann auch mal über die Schweiz reden müssen, finde ich. Ich bin mir, ja, es ist, man kann von zwei Seiten her argumentieren. Wir könnten jetzt sagen, die französische Abwehr ist der unbesungene Held dieses französischen Teams, denn die haben, ich glaube, nur zwei Torschüsse in den ersten drei Spielen jetzt zugelassen. Loris musste irgendwie seit 205 Minuten zwischendurch keinen Torschuss mehr halten. Jetzt können wir natürlich sagen, Sagna, Rami, Koscielny und Evra, die machen das richtig, richtig gut in Verbund mit ihren Vorderleuten. Man könnte jetzt aber bezogen auf das Schweizspiel auch sagen, das war insgesamt ein bisschen wenig von der Schweiz.
Ja, total wenig war das. Also wenn ich in so einem Spiel gegen eine jetzt in Anführungszeichen B-Mannschaft oder besser formuliert eine Mannschaft, die jetzt tatsächlich nicht so eingespielt ist, auflauf und überstehe dann die ersten 20, 25 Minuten war es sehr heikel für die Schweiz, bis auf die eine Chance, die sie selber nach einem Eckball hatten. Aber dann konnten sie sich halt besser auf diese Geschwindigkeit einstellen, die die Franzosen hatten. Und hinten in der zweiten Halbzeit, Frankreich wollte ja auch nicht mehr viel. Die hatten ja auch kaum noch Torchancen. Außer aus dieser einen gewonnenen Zweikampfszene mit Pogba und diesem Konter war da ja nicht mehr viel. Aber die Schweizer haben, die haben ja gar nichts mehr gemacht. Die wussten natürlich, dass 1-0 steht im anderen Spiel, dass es dann langt. Und ich bin der Meinung, dass die nicht richtig wollten, aber noch viel mehr auch gar nicht konnten. Also ich glaube, die stoßen in so einem Spiel total an ihre Grenzen. Danach, die Stimmen der Spieler von Xhaka, die waren ja recht positiv gestimmt, hier Minimalziel erreicht. Das erste Mal, glaube ich, jetzt überhaupt, dass sie eine K.O.-Phase erreichen bei einer EM, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon klar, da hatten sie natürlich auch Angst, das hätte ja auch schief gehen können, so ist es ja nicht. Aber jetzt irgendwie fand ich das total verhalten von denen und überhaupt nicht mehr zielführend, was die nach vorne gespielt haben. Und ich glaube, dass es da einfach für diese Mannschaft wegen der fehlenden Qualität der Einzelspieler nicht reichen wird.
Ich frage mich auch so ein bisschen, ob das wirklich so eine individuelle Nummer ist, also dass die einfach individuell auf den Positionen den Franzosen so unterlegen waren, dass da nicht mehr ging, oder ob es nicht auch ein bisschen tatsächlich in der Ausrichtung liegt, die Wladimir Petkovic irgendwie der Mannschaft da reingeprügelt hat. Denn ich finde, in einem guten Spiel, wie zum Beispiel das Auftaktspiel gegen Albanien, wobei die Albaner natürlich auch dann ab der 30. Minute nur noch zu zehnt waren, da hast du einen überragenden Shaqiri, du hast Memedi ständig am Ball, Djemaili hat da ständig tolle Pässe gespielt und hinten hat Xhaka sowohl Räume zugelaufen, als auch kluge Pässe nach vorne gespielt. Aber in einem Spiel wie gegen Frankreich hängen die vorne wahnsinnig in der Luft. Also von Shaqiri hast du nichts gesehen, Memedi auch mehr oder weniger abgemeldet. Das Einzige, was du von den Franzosen gesehen hast, war zerreißende Trikots. Das war der Running Gag des Spiels. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du deine Standards so unfassbar schlecht schießt. Also Rodriguez, der kann das doch eigentlich. Aber sowohl Rodriguez als auch Shaqiri, egal wer die Ecken oder Freistöße geschossen hat, die kamen immer flach auf den kurzen Pfosten und waren aber nicht geplant als flach auf den kurzen Pfosten. Also da stand keiner.
Das ist ein Thema für sich. Da kann man ganze Sendungen mitfüllen. Ich bin ja der Meinung, dass ein Fußballprofi auf dem Niveau ähnlich wie ein Tennisspieler eine Ecke schlagen können muss. Also ein Tennisspieler, der trifft ein 10x10 Zentimeter Quadrat hinten links im Eck bei 10 Versuchen 8-mal. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass das ein Fußballspieler vielleicht nicht 8-mal, aber zumindest die Hälfte davon auch genauso platzieren können muss. Einen ruhenden Ball, das muss einfach drin sein. Und wenn ich mir dann die Eckbälle nicht nur der Schweizer anschaue oder Standards, sondern auch von anderen Mannschaften, denke ich mir jedes Mal, das gibt's doch nicht. Also das ist doch, also einfacher geht's ja gar nicht, wenn der Ball ruhig liegt und es ist kein Gegner weit und breit. Und ich muss den nur dahin schießen, wo es vorher hoffentlich abgemacht ist und alle wissen, was zu tun ist. Und dann fliegen drei Ecken an 16er und der erste Gegner haut den mit dem Fuß weg, noch nicht mal mit dem Kopf. Ja. Dann läuft da irgendwas total schief. Aber ja, das ist die eine Sache. Aber die Schweiz hat einfach ein paar Spieler drin, die halt null im Turnier sind. Shaqiri, anders als du, finde ich, dass er auch gegen Albanien nicht besonders gut war. Der findet null ins Spiel. Der ist so ein bisschen aktionistisch unterwegs, finde ich, will immer gleich was ganz Besonderes machen. Rodriguez hat ja eine schwierige Saison in Wolfsburg gespielt und war ja auch permanent unzufrieden und sieht man jetzt ja, wenn er jetzt ja ganz klar seinen Wechselwunsch äußert, ja, aber was da die letzten Monate los war mit dem.
Ja, aber bei dem fällt ja auch mit jeder Einsatzminute der Marktwert, ganz ehrlich. Also als Klaus Allofs von Wolfsburg, da würde ich ja wirklich hoffen, dass der sich eine ganz leichte Verletzung holt, die ihn nicht die ihn nicht schlimmer beeinträchtigt, damit er bloß nicht noch eine Minute spielt. Also ich hätte schon gesagt, auch in der zurückliegenden Wolfsburger Saison, das war noch der Einäugige unter den Blinden.
Nee, aber das sehe ich anders. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, dass so ein Spieler wie Rodriguez eins der ganz großen Probleme in Wolfsburg war.
Okay.
Weil der deutlich unter seinem Leistungsniveau geblieben ist und wirklich deutlich. Und weil er, glaube ich, auch einer ist, der dann anderen auf wem auch immer auf die Nerven geht mit seinem ständigen Nörgel. Ja. Das okay, ist jetzt, ohne da jetzt die Details zu kennen oder da nah dran zu sein, aber das Gefühl war immer mal wieder da in der abgelaufenen Saison, dass solche Spieler halt genau die sind, die da jetzt die ganze Unruhe ständig reinbringen.
Mhm. Gut, wir dürfen nicht unterschlagen, es hätte auch noch einen Elfmeter kurz vor Schluss geben müssen, wobei wir ja wissen, wenn das Trikot nicht reißt, dann kann auch nicht wirklich gezogen worden sein. Mhm. aber insgesamt, ja, irgendwie ein klassisches Spiel, an das man sich nicht mehr zurückerinnern wird, glaube ich. Und jetzt dürfen beide Mannschaften halt gucken, was so kommt. Die Franzosen wissen, dass sie am nächsten Sonntag spielen. Die haben jetzt erstmal schöne Woche Pause. Weiß gar nicht, ob das so gut ist, so eine lange Pause in so einem Turnier. Mal gucken.
Ja, ich glaube schon.
Ja, man kann auch da kannst du in jede Richtung argumentieren. Ich glaube, bei den Franzosen kommt schon drauf an, dass die jetzt mal ein bisschen einen Drive aufnehmen, einen Drive mitnehmen. Aber gut, ändern können sie es eh nicht. Haben sie noch eine Woche. Können sie sich.
Das wussten sie ja vorher
schon. Ja, eben, genau. Also wenn sie Erster werden, genau. Gut, lass uns noch über das zweite Spiel sprechen. Rumänien gegen Albanien. Es ist etwas Historisches passiert, und zwar ein 1-0-Sieg für Albanien. Vor diesem Endergebnis stand aber, dass zum Beispiel Rumänien mit 5 Änderungen in der Startelf aufgelaufen ist. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich?
Ja, keine Ahnung.
Also, weil das war doch vollkommen okay, was Rumänien bis hierhin gespielt hat. Gegen Frankreich mehr als unglücklich mit einem Sonntagsschuss verloren. Gegen die Schweiz auch sehr, sehr gut gespielt. Und na gut, nicht sehr, sehr gut, aber gut gespielt. Und immerhin einen Punkt mitgenommen.
Naja, es war natürlich schon auch eine stark veränderte Ausgangslage. Also erstens war es das letzte Gruppenspiel, dass sie gewinnen mussten, um weiterzukommen. Zweitens war es ein Gegner, der jetzt nicht wie die anderen beiden auf Augenhöhe respektive deutlich drüber daherkommt, wie die Franzosen und Schweizer, sondern das war halt Albanien.
Ja, okay.
Und die muss man dann doch auch anders das Spiel anders angehen, anders bespielen. Also deswegen kann man das schon, der wird sich schon was dabei gedacht haben, der Trainer, und sich davon auch was erhofft haben. Nur wenn es dann halt schief geht, ist es wie immer, dann ist halt das große Geschrei da. Und so war es ja dann offenbar auch. Ich habe dann nur gestern noch so am Rande mitbekommen, dass dass rumänische Journalisten auf der PK dann gleich in die Vollen gegangen sind und den angekeift hätten. Und er hat natürlich sofort zurückgeschossen. Das ist doch immer so. Wenn das jetzt gut geht, wenn die da 2-0 gewinnen, sagen alle, oh, Weltklasse. Und jetzt so, ja, was ist denn jetzt los? Jetzt verlieren wir da 0-1 gegen Albanien und du stellst vorher 5 Leute um. Was ist das denn jetzt?
Ja, er muss wohl direkt reingegangen sein in die Pressekonferenz und erstmal einem rumänischen Journalisten gefragt haben, ja, was hast du denn eigentlich schon mal geleistet, als der eben kritisch kam. Das ist dann schon so ein Diskussionsniveau, das kennt man aus der Kneipe. Da frage ich mich, was haben wir eigentlich geleistet, Stefan? Wir reden ja immer nur drüber.
So ist es.
Aber ja, gut, stimmt schon. Also natürlich musst du Albanien anders bespielen. Wahrscheinlich erklären sich so die Positionswechsel, da hast du schon recht. Und jetzt reduziert sich es aber dann trotzdem letztlich auf das Problem, was wir schon vor der Europameisterschaft den Rumänen konstatieren konnten. Die Abwehr steht, aber in der Offensive ist es zu harmlos. Und ich finde, das hat man jetzt auch im Spiel gegen Albanien gesehen. Es gab einige Chancen, aber die wenigen hundertprozentigen, die es gab, ich erinnere mich an derer 3, die haben sie auch dermaßen, also Hannover 96 noch unter Frontseck, so war das. So schlimm haben sie die vergeben. Oder unter Schaf, egal was du davon nehmen willst. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Aus 5 Metern, 5 Meter drüber übers Tor. Zum Beispiel Lenjani war das in der 23. Also sind sie quasi an ihrer offensiven Harmlosigkeit gescheitert und dann haben sie hinten im Grunde eigentlich nur einen Fehler gemacht in Person des Torhüters mit Tata Rusanu und dann macht halt Albanien ein historisches Tor.
Ja, ich denke, Fehler haben sie, also man hängt es natürlich jetzt an den spielentscheidenden Szenen auf, aber Fehler haben sie natürlich, müssen sie ja viel mehr gemacht haben. Also wenn du sagst, 3 große Chancen in 90 Minuten gegen einen Gegner, den man eigentlich gegen die man sich eigentlich mehr ausrechnet, ist dann schon recht wenig in so einer wichtigen Partie. Entschuldigung. Und also da muss natürlich deutlich mehr schiefgelaufen sein. Und die Albaner hatten ja vor dem 1-0 schon eine riesen Konterchance mit 2 auf 1, wo der dann irgendwie 4-5 Meter vorm Tor den Ball einfach übers Tor haut. Da hätte man ja schon sehen müssen, dass es halt gefährlich wird. Und ich habe dann das Tor mir ein paar Mal angeguckt. Das war, glaube ich, nach dem Einwurf. Und dann gibt es einen Einwurf und dann stehen der Einwerfer und der Spieler, der den Ball bekommt und danach auch sofort flankt, stehen da auf der rechten Seite und es ist nur ein Rumäne da, der irgendwo 10 Meter von beiden wegsteht. Also zwar überhaupt keiner der sofort hinläuft, der die Situation erkennt, hinläuft, der dann auch 2 Sekunden später irgendwann mal irgendwie mal dahin gelaufen wäre. Die hatten quasi immer diese Überzahlsituation und dann konnte er natürlich ganz in Ruhe dann den Ball verarbeiten und dann auch weiterspielen. Und das sind so, und klar, dann der Torwart unterläuft ihn dann und der köpft ihn ins Tor und der hinterm Torwart steht, sieht es nicht und rennt nicht sofort auf die Linie, lauter so Sachen. Aber das passt dann halt alles zusammen und am Schluss muss man dann wirklich sagen, dann reicht es halt noch nicht mal für Albanien, geschweige denn um in die K.O.-Phase einer Europameisterschaft zu kommen. Dann scheiden sie halt auch zu Recht aus. Und die Albaner, die haben halt das gemacht, was sie können. Wie sie es die ersten beiden Spiele auch schon gemacht haben, ist wirklich so im Zusammenspiel mit ihren Fans echt überraschend. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob es für die tatsächlich noch reichen sollte. Was ich nicht glaube, aber wer weiß.
Ja, wir haben ja Albanien als Überraschungsmannschaft vor diesem Turnier eingeordnet. Wir zwei plus Flo Bogner, ja, da habe ich für plädiert. Das weiß ich noch. Ihr wolltet die, glaube ich, einen Durchschnitt stecken. Ja. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie weiterkommen. Jetzt müssen sie erstmal bis Mittwoch warten und dann wissen sie, ob sie auch hätten abreisen können in den Urlaub oder ob sie noch ein Spiel haben werden. Ich habe mir mal angeguckt, wie es in den anderen Gruppen aussieht. Und was quasi passieren muss, dass Albanien eine Chance hat. Und selbst wenn diese Dinge eintreten, ist es immer noch nicht hundertprozentig, weil es müssen quasi zwei dieser Ereignisse eintreten. In der Gruppe B, über die wir gleich noch reden, Wales und Slowakei sind da die Konkurrenten um den Tabellenplatz 3. Wenn einer von denen mit mehr als 2 Toren Unterschied verliert, dann ist er ein schlechterer Gruppendritter als Albanien. Gruppe C, sollte Nordirland mit mehr als 3 Toren gegen Deutschland verlieren oder die Ukraine gegen Polen gewinnen. Gruppe D, sollte Tschechien nicht gewinnen oder die Türkei nur knapp, denn die stehen derzeit bei einer Tordifferenz von -4. Gruppe E, sollten Schweden und Irland nur unentschieden spielen. Gewinnt einer von beiden, ist er automatisch vor Albanien, also quasi in der Rangliste der Gruppendritten. Und Gruppe F, sollte Portugal verlieren und Österreich verlieren oder Portugal verlieren und Österreich nur unentschieden spielen. Ist es nicht schön, wie einfach das alles ist heutzutage?
Ja, sensationell.
Es ist so einfach und dennoch hat der Max in der letzten Folge 2 Fehler gemacht. Dafür muss ich mich entschuldigen, liebe Hörer. Zum einen habe ich gesagt, es gibt keine 15-Uhr-Spiele mehr. Das war natürlich eine dreiste Lüge, denn im Achtelfinale wird es nochmal 15-Uhr-Spiele geben. Und außerdem habe ich leider den falschen Abschnitt des UEFA-Reglements in mein Vorbereitungsdokument zitiert und dann auch noch aus dem Kopf falsch rezitiert. Bei Punktgleichheit in Gruppe, ihr habt es gesagt, entscheidet natürlich zuerst der direkte Vergleich zwischen den punktgleichen Mannschaften. Es tut mir leid, es gibt Gründe für diese Konzentrationsschwächen, die euch nichts angehen. Sagen wir einfach 12 Folgen innerhalb von 11 Tagen sind ein bisschen viel. Interessant wird ja dann die Punktgleichheit bei Dritten. Da geht es dann nach Punkten, Tordifferenz, erzielten Toren, klar. Und dann kommt schon die Fairplay-Wertung. Bin ich mal gespannt. Also ich spiele seit Tagen jetzt schon hier so, du musst dich, mein Arbeitszimmer kannst du dir vorstellen wie bei A Beautiful Mind, wenn sie in die Hütte reinkommen. Und da hängen dann lauter Zeitungsartikel und da sind Linien verbunden und so weiter. So sieht es bei mir auch aus und so spiele ich alle Konstellationen durch. Aber es ist nicht zu analysieren. Im Grunde, am liebsten würde ich jetzt Schluss machen und den nächsten Kurzpass nach dem letzten Gruppenphasenspiel senden, dann weiß ich auch, dass ich keinen Blödsinn erzählt habe. Naja.
So. Hilft ja nichts.
Nee, hilft ja nichts. Das Schöne ist, dass das UEFA-Reglement, was man sich ja herunterladen kann, dann unten noch unterzeichnet ist von Michel Platini. Und irgendwie hat das fast etwas Diabolisches, denn es gibt so einige Dinge im Reglement, die man hinterfragen kann. Unter anderem ja auch die Gelbsperren, dass du nach der zweiten gelben Karte schon gesperrt wirst und die gelben Karten erst nach dem Viertelfinale annulliert werden. Ich habe gelesen, jetzt wären schon 75 Spieler vorbelastet in dem Sinn. Und wenn ich mir gleichzeitig angucke, dass bei taktischen Fouls sofort gelb gezeigt wird, was ich im Grunde richtig finde, weil es befördert quasi ein offensives Spiel. Naja, egal. Vielleicht reden wir darüber
auch
mal.
Auch genau, auch das eine sendungsfüllende Diskussion. Ja. Ich bin der Meinung, dass Sperren nach gelben Karten totaler Schwachsinn sind, auch in der Bundesliga, aber.
Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, mit wem ich an den Spielfreien. Ach, guck mal, Stefan Rommel am Freitag. Wir werden an dem Spielfreien Tag miteinander reden. Stefan, da werden wir mal. Da können wir darüber diskutieren.
Ja, alles klar.
Da hat er Bock drauf. Ich habe es richtig gehört. Wir werden schon Themen finden, das war nie das Problem. Lass mal noch über das sprechen, was heute uns erwartet. Heute 21 Uhr Spiele, da bin ich mir zu 80% sicher, liebe Hörer. Und zwar zum einen Slowakei gegen England. Das hat insofern auch eine Bedeutung für die deutsche Mannschaft, denn wenn England gewinnt, gibt es deutsche Autokurses ohne Ende. Wir stehen im Achtelfinale und nichts kann uns daran noch hindern. Tja. ansonsten zur Konstellation, die Slowakei muss eigentlich auf Sieg gehen, denn sie wären zwar auch mit einem Unentschieden so gut wie weiter, aber dann sind sie zum einen abhängig von Wales und Russland, wie es da ausgeht, und zum anderen kommen sie eventuell nur als Gruppendritter weiter und das will wirklich niemand. Und England müsste eigentlich auch auf Sieg gehen, denn bei Unentschieden oder Niederlage könnten sie bis auf Platz 3 abrutschen. So, also das sind die möglichen Konstellationen und Szenarien. Jetzt stelle ich mir die Frage, was kann man dann heute Abend von dem Spiel Slowakei gegen England erwarten?
Ich erwarte mir da, wie so oft, und diesmal werde ich auch nicht enttäuscht, ein sehr offenes Spiel und ein sehr attraktives Spiel, weil es zwei Mannschaften sind, die von sich aus gerne nach vorne spielen wollen, mit einem sauberen Tempo nach vorne spielen können. Und die Konstellation bringt halt auch viel mit, dass es für beide was zu verlieren gibt und was zu gewinnen gibt. Und insofern ist eigentlich jetzt schon so ein Mini-K.O.-Spiel. Freue ich mich drauf.
Ja, glaube ich auch, dass es offensiv interessant werden wird. Was glaubst du, wie England auflaufen wird? Sturridge und Vardy, die beiden Torschützen aus dem letzten Spiel gegen Bales, ja nur eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Glaubst du, einer von denen hat Chance zu starten?
Ja, ist jetzt auch wieder eine schwierige Sache für Hodgson. Also wenn er jetzt, nur mal angenommen, der stellt jetzt Vardy auf, dann ist Kane bis auf Weiteres raus aus der Nummer. Ja. Weil er nicht gut war bisher, weil er total überspielt wirkt. Sie haben ihn schon von den Standards abgezogen jetzt. Also dann kannst du natürlich so einen Spieler dann auch, der vorher ja doch echt wichtig war, oder im Vorfeld als wichtig erachtet wurde, den kannst du jetzt auch komplett verbrennen damit. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass er noch mal eine Chance bekommt und glaube aber auch, dass Sturridge spielen wird.
Für Sterling dann?
Genau, für Sterling dann. Mhm. Also dass das der Tausch ist, weil Sturridge dann, der hat einfach noch mehr Drang zum Tor und ist vor dem Tor halt auch klarer in allem, was er macht. Mhm. Sterling hat da immer halt ein brutales Tempo, aber mit einem Leichtathleten, der schießt halt dann am Schluss kein Tor. Der hat da 3-4 gute Abschlussaktionen gehabt oder Abschlusssituationen gehabt, aber die Aktion war dann halt einfach nicht gut genug. Und da glaube ich, das sind sie mit Sturridge ein bisschen besser aufgestellt. Mhm.
Ich bin gespannt, wie die Slowakei mit Wayne Rooney umgehen wird, wie sie versuchen, den zu verteidigen. Und genauso auf der gegenüberliegenden Seite bin ich mal gespannt, wie sich Hamsik macht gegen die englische Defensive.
Ja. Ich fände tatsächlich Manndeckung, so eine Art Manndeckung gegen Rooney sehr interessant.
Mhm, glaube ich nämlich auch, dass ihn das richtig nervt.
Ja, genau, weil er einfach bisher, also weg von diesem harten, ich bin Stürmer, du bist mein Innenverteidiger geschehen, wo ich ständig weiß, dass ich Körperkontakt habe und dass ich kaum Platz habe und ganz oft mit dem Rücken zum Tor stehen muss, dass er das jetzt total genossen hat, dass er raus ist aus dieser Zone und da einfach mal machen kann, was er will auf seine alten Tage. So ein Pillow-Style so ein bisschen. Mhm. Und jetzt fände ich es ganz cool, wenn da eine Mannschaft einfach mal daherkommt und sagt, weißt du was, da kriegst du jetzt einen abgestellt von mir und dann schauen wir mal, was du noch so, was dann sonst noch so bei dir geht. Ob du es dann immer noch so gut findest. Ja.
Ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist eh so ein bisschen das Turnier, in dem die Manndeckung zurückkommt. Haben wir bei einigen Mannschaften gesehen.
Ja, zumindest die Mannorientierung, so klar, ja, Deckung.
Genau. Also so richtig genau Mann gedeckt über 90 Minuten wird er nicht mehr, aber Mannorientierung ab so einer gewissen Zone.
Dann lass doch mal für heute Abend eine richtige Manndeckung einfordern. Für Rooney.
Ja, das wäre natürlich geil. Nehmt ihn an die kurzen Leine, liebe Slowaken, dann wollen wir doch mal sehen, was da noch geht beim Wayne. Soll ich dich nach der Startausstellung von Russland gegen Wales fragen? Besser nicht, denn die, also man hat den Eindruck, die sind immer noch in der Experimentierphase in Person von Leonid Slutsky, was natürlich auch an eingebürgerten Spielern kurz vor Turnierbeginn liegen könnte.
Ja, ich hege ja fast schon den Verdacht, dass die sich auf die WM 2018 schon vorbereiten, dass das alles schon jetzt dazugehört. So den Eindruck kommt man zumindest gewinnen nach den Spielen bisher.
Ja, aber das dafür sind einige der wichtigen Spieler noch ganz schön zu alt, finde ich.
Ja, das ist natürlich ein nicht zu übersehendes Problem, das stimmt. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, ich habe mir neulich mal gefragt, dann, also was muss eigentlich jetzt passieren in den nächsten 2 Jahren, dass die da im eigenen Land die Vorrunde überstehen können. Mhm. Ist schon, also da ist jetzt nicht viel da, was großartig Hoffnung macht.
Ja, vor allem glaube ich tatsächlich, dass, was man ein bisschen jetzt bei Frankreich beobachten konnte, für Russland auch ein Problem werden wird, der fehlende Wettkampf über einen so langen Zeitraum bis hin zum Turnierstart. Und dann braucht es echt eine gute Einstellung oder ein paar Spiele, bis du es schaffst, wieder diese Spannung drauf zu kriegen. Denn das hat mir bei Frankreich gerade am Anfang gegen Rumänien überhaupt nicht gefallen. Allein mit welcher Körperspannung und Präsenz die auf dem Platz waren. Und das war, glaube ich, nicht, weil die nervös waren, sondern eher, ja, die haben halt jetzt, mein Gott, die haben gegen Niederlande 3-2 gewonnen, gegen Kamerun und so. Und das waren immer schöne Spiele und die haben Deutschland 2-0 weggemacht, wobei das auch ein ganz besonderes Spiel war da mit den Anschlägen. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Problem für den Gastgeber. Naja,
Also ja, okay, ja, total, total. Also das darf man echt nicht unterschätzen, dass man nach 2 Jahren ohne echtes Wettbewerbsspiel dann auf einmal funktionieren muss. Also das Problem haben, glaube ich, ganz, das gibt's ganz oft bei Gastgebermannschaften. Und ich dachte jetzt allerdings, es trifft er jetzt oder traf er jetzt auf die Russen nicht so, aber ich dachte schon, dass sie damit mit diesem Turnier jetzt besser umgehen können. Aber irgendwie hat die Mannschaft in keinem Mannschaftsteil das, was man sich eigentlich zumindest erhoffen konnte von ihr. Hm. Das finde ich schon echt enttäuschend bis jetzt.
Wenn ich mir das jetzt angucke und gleichzeitig schaue, dass die Waliser mit ihrer Fünferkette und der Doppelsechs davor ja einfach defensiv ihre Stärken haben, dann erwarte ich mir heute Abend so ein richtiges Filetstück des europäischen Fußballs.
Ach, wer weiß, nachher wird das ein vogelwilder Schlagabtausch. Wobei.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Dafür geht es für Wales ja noch um zu viel. Also
genau, Wales hofft auf einen Punkt Minimum. Die könnten ja sogar mit einem Sieg noch Gruppenerster werden, je nachdem, was England gegen Slowakei so auf den Platz bringt. Und Wales hat natürlich dieses Gefühl, ihnen wurde die sichere Qualifikation geraubt durch den Last-Minute-Gegentreffer gegen England. Könnte man jetzt natürlich auch sagen, das verunsichert die. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die jetzt die Tage schon genutzt haben, zu sagen, ja mein Gott, uns hatte vorher keiner auf dem Zettel. Ich glaube, da schließe ich sogar dich mit ein, wenn ich mich an die EM-Vorschau erinnere.
Absolut.
Und jetzt stehen die bei 3 Punkten, haben Gareth Bale, der einfach 2 von 3 Freistößen reinwumst. Also ich glaube nicht, dass es ein hochklassiges Spiel werden wird, aber für Wales könnte da echt was gehen. Könnte ich mir wirklich vorstellen.
Ja, aber auch hier wieder, ich könnte mir jetzt, also vorstellbar ist natürlich alles wie immer, aber ich mag einfach nicht darauf glauben, dass die Russen da jetzt sang- und klanglos sich aus diesem Turnier verabschieden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Gut.
Also so schlecht sind die dann auch nicht.
Nee, so schlecht sind sie dann auch nicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Wir werden nichts anderes machen können, Stefan, als uns das heute Abend anzugucken und dann zu überlegen, also ich meinerseits, was ich morgen drüber rede. Stefan Rommel, @knallgöwer auf Twitter. Ich danke dir und freue mich auf unsere Ausgabe am spielfreien Tag.
Oh ja, das wird super. Da bereite ich mich gleich jetzt schon drauf vor.
Ja, bin ich mal gespannt, über was wir dann reden. Liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.